Nachdem das Schulkind 5 Wochen Ferien hatten und die Eltern ein ausgefülltes Animationsprogramm für Kinder müssen bewältigen, kehrt sich am Montag das Blatt wieder. Kinder haben ein ausgefülltes Programm und Mutter und Vater vielleicht Zeit für einen Kaffee und ein bisschen zu lachen mit anderen Müttern oder mal einen Moment zum Aufschnaufen. Oder zum alles Beseitigen von der Sommerferienzeit. Je nachdem, wie unser Leben aussieht, ist es immer wieder geprägt von der Frage, zu welcher Gruppe gehören wir. Heute Morgen gehören wir zu Eltern, die noch schulpflichtige Kinder haben oder nicht. Wo unsere Kinder in die Schule sind, habe ich immer gedacht, das ist so klar, wenn Schulferien sind, wie kann man es noch nicht wissen? Mittlerweile gehöre ich genau zu denen, die ich mich darüber gewundert habe, dass sie es manchmal nicht wissen, auswendig. An vielen Stellen ist unser Alltag geprägt von Gruppen oder von Gruppierungen, wo das man dazugehört und was uns beschäftigt. Eine Hausfrau und Mutter ist anders beschäftigt, wenn ihr Senioren gut abwäschen und wäscht, das bleibt, gell? Aber an vielen Orten unterscheidet sich, je nachdem, zu welcher Gruppe das man gehört. Und das ist auch bei den Schulkindern ja so. Welche Fußballmannschaft man cool findet, das macht Gruppe. SCB ist noch gar nicht Saison, auch wenn sie gleich wieder anfangen, gell? Zu der Frage, zu welcher Gruppe das wir gehören, da entbrennen in der Schule hitzige Diskussionen oder sind vielleicht die vom Fußballclub die harmlosen? Wer gehört zu den Beliebten? Wer zu den unbeliebten Schülern? Gehört man noch zu einer Gruppe, wenn man dem Modi oder dem Giel, der am Rand steht, hilft? Oder gehört man nachher auch nicht mehr dazu? Auch uns Erwachsenen geht es ähnlich, dass wir häufig in Gruppen denken. Wo gehören wir dazu und wo gehören wir nicht dazu? Wir tun uns ein bisschen kaschieren mit Diplomatie. Wir dürfen ein bisschen weniger hitzig diskutieren, wie das wegen dem Fußballclub wollen, dass jetzt besser ist. Die von Basel oder die von Zürich. Oder die von Bern. Ich habe schon Angst gehabt, ich habe nachher Diskussionen. Was prägt mich? Wo gehöre ich hin? Was leitet mich? Von Jesus wird von seinen Teenagerjahren erzählt, wie er mit dem umgegangen ist, über seine Zugehörigkeit. Und wenn er es ganz überraschend für seine Eltern anders beantwortet, wie die Eltern es gedacht haben. Wüsste er nicht, dass ich im Haus von meinem Vater soll sein. Und Jesus redet vom Himmelsvater. Das ist sein Bezugspunkt, das ist sein Orientierungspunkt, sein Zugehörigkeitspunkt. An du hast die Frage gestellt, ob echt Jesus schon gewusst hat, ob er sich auf dem Opferaltar oder anstelle von dem Opferaltar soll bringen. Ich kann es ja nicht abschließend sagen, aber wenn ich von dem Text ausgehe, dass Jesus sehr deutlich gewusst hat, ich gehöre ins Haus von meinem Vater. So gehe ich davon aus, dass Jesus auch gewusst hat, was sein Auftrag ist, was ihn prägt, was sein Auftrag ist. Ich lese gleich noch aus Lukas 2 ein paar Verse ab Vers 43 aus dieser Begebenheit. Es ist nicht die ganze, aber ich lese ein bisschen, dass wir es eins zu eins in den Ohren haben. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf dem Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass die Eltern es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie aber ihn dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten Jesus überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern. Er hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern aber waren fassungslos, als sie Jesus dort fanden. Vielleicht so viel. Ich finde es so herrlich, der ungeschminkte Bericht über die Familie mit dem Teenager. Klammer auf, ich weiss schon, dass man zur selben Zeit häufig auch so mit 13, 14, 15 schon geheiratet hat. Also das Teenagerleben war wahrscheinlich näher am Erwachsenenleben, wie es heute 12-Jährige sind. Aber ich finde es herrlich, der ungeschminkte Bericht. Ich weiss nicht, wer das kennt, so im Getümmel sein mit kleineren oder grösseren Kindern. Und schwupps, sie sind aus den Augen. Manchmal schreibt man sie auch mit einer Telefonnummer, gell? Bei mir war es im Bauhaus, schnell Schräubli schauen, und da findet man das Kind wieder beim Infostand, nachdem man es ausgerufen hat. Ungeschminkt ist der Bericht auch, was die Eltern betrifft. Die haben einen Teil vom Ablösungsprozess schon hinter sich. Sie haben nämlich gesagt, der wird mit anderen unterwegs sein. Also sie haben etwas von dem Ablösungsprozess schon durchlebt. Und dann finde ich es so herrlich, wie Jesus, oder wie die Eltern den Jesus vorfinden im Tempel, der 12-Jährige. Ich weiß nicht, ob Jesus schon einen Bart hatte. Der 12-Jährige mit vielleicht ein Flum im Gesicht hockt unter diesen bärtigen Mann, der Gelehrte mit Achtung und Würde und einer grossen, starken Fassade und stellt Fragen. Lässt aufmerksam zu. Jesus übrigens ist ganz ein vorbildliches Kind in dem Moment. Im Judentum gilt nämlich besonders vorbildlich, wer Fragen stellt. Jesus stellt Fragen. Jesus stellt viele Fragen. Und ich mache eine Verbindung zu uns. Jesus stellt viele Fragen. Ihn interessiert es dort, wo Menschen von dem reden, wo Gottes Reich betrifft. Und Jesus interessiert es, was in der Kirche über Gott geredet wird. Das ist auch heute noch so. Das interessiert Jesus bis heute, was in Kirchen, Gemeinden über Gott gesagt wird. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus auch so Fragen an uns hätte, wenn er zu uns hüttelt und Fragen stellt. Und welche Fragen würde er echt stellen? Es heisst so herrlich von den Eltern in dieser Übersetzung, die ich bewusst gewählt habe, sie sind fassungslos gewesen. Auf was bezieht sich echt das Wort fassungslos? Was hat die Eltern fassungslos gemacht? Dass er alleine dort geblieben ist, dass er da unter diesen Gelehrten hockt, dass er Fragen stellt und mit ihnen diskutiert. Was hat echt die Eltern fassungslos gemacht? Mal eine kurze Frage an dich. Wie bist du, wenn du fassungslos bist? Vielleicht leicht durcheinander, vielleicht der Puls ein bisschen höher, wenn er jetzt gerade ist. In dem Text wird das erste Mal deutlich, dass Jesus sich der Tatsache bewusst ist, dass er nicht nur der Sohn von Maria und Josef ist, sondern Gottes Sohn ist. Jesus geht klar seinen Weg. Ich bin eingestiegen, dass unser Leben immer prägt ist von dem Ort, wo wir dazugehören und uns das prägt, dass uns das leitet. Fußballfans zeigen es mit den Kleidern, wo das sie dazugehören. Und sie verprügeln die anderen, die die falschen Kleider haben. Jesus geht klar seinen Weg und er fragt vielleicht fast ein bisschen erstaunlich die Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Ich glaube, es ist mehr wie eine informelle Frage. Warum habt ihr mich gesucht? Jesus will, glaube ich, nicht nur eine Antwort informell, sondern er fragt nach dem Motiv. Warum fragt immer nach dem Motiv? Warum sucht ihr mich? Was ist euer Motiv? Habt ihr Angst oder habt ihr Sorgen? Habt ihr es nicht ganz verstanden, wie das ist mit meinem Himmelsvater? Manchmal ist es gut, eine Frage zu stellen, auch bei uns. Warum mache ich das, was ich mache, wie ich es mache? Warum? Man kann nicht alles hinterfragen, sonst kommen wir mal zu nichts. Aber manchmal ist es ja gut zu fragen, warum mache ich es eigentlich so? Jesus fragt, dass seine Eltern, Und das darf Jesus uns zwischen dir mal fragen, warum machst du das jetzt, was du tust? Warum hast du Sorgen? Jetzt setz deinen Namen ein. Warum hast du Sorgen? Franz und Rudi. Ich nehme zwei Namen, die von denen, die nicht da sind heute. Warum hast du Sorgen? Es geht sogar noch weiter, dass Jesus sagt, ihr hättet es eigentlich müssen wissen. Das ist keine Frage mehr. Das ist fast ein bisschen ein Vorwurf. Warum hast du Angst, wenn ich doch gesagt habe, ich sorge für dich? Warum machst du dir Sorgen für morgen, wenn der heutige Tag genug hat? Gehört dir Jesus? Warum machst du Sorgen, wenn ich dir gesagt habe, dass alles dir zum Besten dient, wenn du mich liebst? Ich höre Jesus. Jesus weiß, woher er das gehört. Es ist vielleicht für seine irdischen Eltern schmerzhaft, auch ein bisschen dicke Post, dass Jesus jetzt plötzlich eine andere Priorität hat. Es gibt so die Zeit, wo Kinder plötzlich andere Prioritäten haben als die irdischen Eltern. Das kann auch heute so sein, dass grösser werdende Kinder oder erwachsene Kinder im Vertrauen auf Jesus plötzlich etwas machen, was sich die Eltern gerade nicht so vorgestellt haben. Dass Kinder plötzlich sagen, ich gehöre in die Mission. Oh, es wäre so schön, wenn sie ein bisschen in der Nähe wären. Ich gehöre in eine Jüngerschaftsschule. Ich weiß noch nicht wo. Aber ich gehöre dort her. Ich gehöre auf Kenia in die Mission. Und so weiter. Jesus legt ganz klar, wo seine Prioritäten sind. Jesus hat gewusst, dass er zu seinem Himmelsvater gehört, ins Vaterhaus von Gott. Entscheidend für uns, für dies und mein Leben ist, dass wir wissen, woher gehören wir. Wo ist unsere Identität, und sie soll in Jesus Christus sein? Woher gehören wir? Zu dem Jesus. Unsere Zugehörigkeit, das Reich von Gott oder das Reich von dieser Welt, das wird entscheidend sein, was uns prägt. Wie wir uns verhalten. Welche Prioritäten, dass wir setzen. Wir könnten ja zum Beispiel ja noch anders machen am Sonntagmorgen, wie hier sitzen. Das zeigt etwas von dieser Priorität, wir gehören zu dem Jesus. Das ist auch eine wichtige Frage für die Schüler und es ist Aufgabe und Herausforderung für uns als Gemeinde und für Eltern, Kinder zu dem Jesus zu führen und zu helfen, dass sie Wurzeln schlagen können. Dass sie verwurzelt sind, können wir nicht machen. Ein Gärtner kann nicht machen, dass eine Pflanze Wurzeln macht, aber er kann die Erde so aufbereiten, dass es möglichst gäbig geht. Machen können wir es nicht. Aber uns in das Investieren mit Zeit, sogar mit Geld, jetzt wird es heikel für die Schweizer, gell, wenn es ums Geld geht. Wir können uns investieren mit Finanzen, zum Beispiel mit den Teenagerwochen, wo wir sagen, wir investieren uns finanziell, damit die Jungen möglichst Wurzeln finden bei dem Jesus. Ob sie in der Schweiz bleiben oder weitergehen, wieder zurück in ihre Heimat. Lasst uns da Gottesdienst leben. Verantwortung wahrnehmen als Eltern und als ganze Gemeinde, ob wir liebliche Kinder haben oder nicht. Jesus hat erkannt, dass das Gotteshaus, das Haus von seinem Vater, etwas ist, wo er die Heime ist. In seiner Seele hat er etwas gespürt, da bin ich die Heime, das ist mein Platz. Und das wünscht ihm so fest, dass unsere anvertrauten Kinder etwas spüren, wenn sie in eine Gemeinde kommen, wenn sie mit Christen, wenn sie mit dir zusammen sind. Da klingt etwas an in meinem Herz. Da stillt etwas meine Sehnsucht, was sonst niemand kann. hast schon gesagt, messianische Juden stellen ihre Kinder im Gottesdienst und das Gebet durch, unter Gottes Wort. In Gottes Wort finden wir den Ort, wo uns Halt gibt, wo uns Geborgenheit gibt, wo uns eine schützende Grenze ist. Lasst uns sichtbar und vielleicht auch im Stillen unsere Kinder immer wieder segnen. Weißt du, woher das du gehörst? Jetzt frage ich nicht nur ein Kind. Bei Jesus finden wir den Anker für Zeit und Ewigkeit. Deine Identität leitet dich in dem, was du tust und in dem, was du lässt. Es ist der Ort, wo dein Charakter gebildet wird. Deine Zugehörigkeit. Das Wort segnen bedeutet auch zeichnen. Zugehörigkeit zeichnen oder zeigen. Wenn man segnet, rufen wir Gottes Zuständigkeit aus über den Menschen, den man segnet. Jesus ist zuständig für die Kinder, die wir hier gesegnet haben. Wir zeigen dem Mensch, die werdenden Mann und werdenden Frauen sind Gott anvertraut. Ein kleines Familiengeheimnis tue ich euch verraten. Nicht, weil ich es selber erfunden habe, sondern weil ich es durfte lernen vor vielen Jahren. Es war häufig so, dass wenn die Kinder zum Haus sind, dass wir als Eltern bewusst die Hand ihnen auf den Kopf oder auf die Schulter gelegt und gesagt, wir segnen euch für euren Schultag. Ich habe das bei jemandem gesehen. Und ich hoffe, ich habe es nicht nur kopiert, sondern kapiert und habe das manches Jahr gelebt. Jetzt ist es so, dass unser Alltag ein bisschen unterschiedlich ist. Es ist nicht mehr im Alltag so der Fall, sichtbar, spürbar. Aber immer wieder in besonderen Momenten, wo wir ganz bewusst sagen, und wir segnen dich für das, wo du jetzt hergehst. Hören wir nicht auf. Kleine und grosse Kinder, Söhne und Töchter zu segnen. Gott geht dort mit, wo wir nicht können mit. Gott geht mit auf den Pausenplatz, geht mit in den Schuttclub, geht mit. Klassenlager sind gerade vorbei, aber für die neue Klasse, die machen manchmal einen Ausflug so im ersten Vierteljahr, dass sie sich kennenlernen, die neu zusammen sind. Jesus wird mitgehen auf den Pausenplatz, in Ausbildungen, auch in Ausgang. Ich segne dich, wenn du gehst. Jesus geht mit damit. Tönt das. Übt es ein. Es ist nicht umsonst. Kinder erfahren zu segnen und es dient uns Eltern zum Loslassen, wenn man segnet. Es hilft unserem Auftrag als Eltern, sie Jesus, bei Jesus anzubinden und nicht bei uns. Das gilt für kleinere oder erwachsene Kinder. Das gibt Gewissheit, sie stehen unter Gottes Schutz und Segen. Amen.